Lydia Rastgiger, Teil 2 vom Kapitel 4, eine neue Umgebung. Wir sind stehen geblieben, wo sich Lydia besinnt auf den Tag, schwarz wie Pech, wo sie sich wieder so blöd aufgeregt hat. Schon in der Nacht hat's angefangen. Der Pfüdi, der Bäuli, hat in sein Bett gekörbelt. Die Aufregung, das ganze Zeug vom Wechsel, hat das sensible Bubli offenbar zu fest hergenommen. Die Lydia hätte müssen trösten, säubern, ein frisches Pyjama anlegen, sein Bett frisch anziehen. Von dem Umtrieb sind die beiden Mädchen im Zimmer nebendran verwacht. Das Anneli mit seinen knapp 8 Jahren hat briegt. Es ist nicht mehr rausgekommen in der neuen Umgebung, wo das es sei. Und das Rutli, 3 Jahre älter, statt sein Schwesterli trösten, kommt ihm der Verlust wieder, ob sie von seinem Irmgardli, seinem Gespönli von Ten Hompel. Und so hat auch das Rutli gegaumet werden. Wo die Lydia dann alle so weit hat, dass sie schlafen können, ist halt schon wieder spät und am anderen Morgen. Das heisst, heute mögen die Kinder natürlich nicht zum Bett aus, ausgerechnet am Schulanfang. Zu allem Elend hat jedes wieder eine andere Zeit. Der Hans mit seinen 15 muss schon am 7. in seinem Gymnasium sein und erst noch am anderen Ende der Stadt. Der Martin mit nur einem Jahr Abstand geht in Zeck im Quartier und muss darum erst um 17:30 zum Haus aus. Am 8. muss Rutli in seiner Elementarschule sein, das Anneli am 9. und der Bäuli fängt dann am 10. an. Und jedes hat noch einen extra Abschied gebraucht. Der Buben muss mir den Weg noch mal erklären. Schliesslich kennen sie sich noch nicht aus in dieser Stadt. Mädchen muss man noch begleiten. Beim Pfüdi muss die Mutter noch mit bis in den Kindergarten. Schliesslich will man ja auch am Anfang dabei sein. Abgesehen von den Formalitäten, wo die Mutter muss Auskunft geben. Und ist das eine Komödie gewesen, bis jedes sind's Morgen gegessen, sein Wehrli beieinander gehabt hat. Es haben doch alle müssen einen Ausweis mit den Personalien mitbringen. Und bis jedes auch gestrählt und angelegt ist. Und alles hängt an der Mutter. Für den Kurt gibt's wieder mal nur den Beruf. Der zieht sich mit der Wonna ins Büro zurück und darf nicht gestört werden, ums Himmels Willen ei. Schliesslich hat er doch seine Antrittsvorlesung gehabt. Er muss doch am Anfang einen guten Eindruck machen. Natürlich verstehe ich das. Aber dass ich als seine Frau soll stolz sein bei so einem Ehegatten, das ist zu viel verlangt. Einen Weg. Ehegatten. Ein klein ist er doch auch noch Vater. Zum Glück ist Bertha mit dem Zmittag parat, wo alle 5 daheim sind. Am Nachmittag haben sie aber nochmal Schule. Und präzis kommt Ruth am 5. verbrüllt heim. Sie sei furchtbar gehänselt worden wegen ihrem westfälischen Tonfall. Ihre Klasse sei gar nicht nett. Da reden alle Ostfränkisch. Und dann, an der 6:30, kommt endlich der Hans heim, eine vertätschte Lippen und im Hemd ein Schlanz. Ich komme nicht raus. Er soll wegen etwas für die Judenpartei genommen haben. Der Martin sagt, man müsse halt mit den Wölfen heulen. Da wäre jetzt der Vater am Platz gewesen. Von dem hat er's ja. So habe ich den Reich zum Rechten schauen. Zuerst fällt mir nur der beste Lutz ein, der vom tierischen Zustand redet, wo jedes müsste drüber kommen, zuerst in gesellschaftlichen, dann in sittlichen. Aber im Moment haben die Kinder das allweg noch nicht auffassen können. Zum Glück kommt mir noch der Johann Peter Hebel in Sinn, der sagt, nicht unvernünftig mit den Wölfen heulen, sondern denen ausweichen, wo es geht, wenn es halt nicht geht, sagen, man sei selber kein Wolf und könne leider nicht so schön singen. Das haben sie, glaube ich, eher begriffen. Aber eben, was mich so hat mögen, das saubere Bärli lässt mich mit den Kindern allein essen und trudelt dann ganz vergnügt ein. Da soll eine Frau nicht wütig werden. Aber doch nicht den Kindern das Essen abschränzen, wo nichts dafür könnt. Und es passiert mir halt immer wieder. Erst wieder, wo die Professoren von Poppelsdorf nach den Hompel gekommen sind und schon früher immer wieder. Wann hat das eigentlich angefangen? Vor 5 Jahren sind wir dort angezügelt, nach den Hompel. Nur 5 Jahre in den Hompel und schon wieder wechseln. Jetzt mit 5 Kind. Der Kleinste, der Bäuli, kommt erst in den Kindergarten. Für ihn fängt sowieso etwas Neues an. Das 8-jährige Anneli verliert seine Gespönli, was doch so gut daran gewöhnt ist, und erst das Rutli mit seiner dicken Freundschaft zum Irmgardli. Der Martin wechselt die Klasse schon zum 2. Mal. Wenigstens geht er bloß in die Sekundarschule. Aber der Hans wechselt schon das 3. Mal, hat bereits etwas Mühe gehabt im Gymi. Und ich mache mir schon Sorgen, ob er am neuen Ort den Anschluss finde. Ich merke den Kind ja an, wie es schwieriger wird. Hässig, widerwillig. Für mich eben schwieriger. Der Kurt ist da ganz anders. Ganz zuversichtlich. Der kann gut reden. Er hat ja Kind nicht ständig. Er hat seine Studenten, seine Kollegen und eben seine von nah. Für ihn sei es ein Aufstieg. Poppelsdorf sei die wichtige Universität. Da kommen mehr Gewicht über, wer die einer gehört. Ordinarius ist er zwar schon gewesen, Hompel. Auch für mich hat's geheissen, wär's besser. Poppelsdorf sei die bedeutende Stadt, hat kulturell mehr zu bieten, gerade auch punkto Musik. Wenn ich noch Zeit hätte dafür. Und wenn schon, was mir fehlt, ist nicht Kultur. Mir fehlt Beziehung. Mir fehlt ein Mann, der für mich da ist. Aber das ist er ja schon zu den Hompel nicht gewesen. Nur Zärtlichkeiten bleibt er noch als einziges von Kurt. Zwar merkt sie schon, dass er bloß noch quasi aus Pflicht zu einer kommt. Aber gleich will sie nicht darauf verzichten. Sonst ging er bloß noch zur anderen. Das fehlte grad noch. Drum hat Lydia auch noch das gemeinsame Schlafzimmer wählen. Dabei fällt er nie. Sie hat ja die Türe beschlossen. Tiefig steht sie auf, geht den Riegel zurückziehen. Jetzt ist der noch verklemmt. Sie schaut sich um im Zimmer, ob sie etwas fänd, was sie könnte als Hammer brauchen. Da sieht sie, das ist ja gar nicht ihr vertrautes Schlafzimmer in den Hompel. Das ist doch's neu. Natürlich, der Riegel hat ja vorig schon geklemmt gehabt. Sie hat doch den Schlüssel müssen drüllen. Sie probiert's und's geht. Wo sie so vor der offenen Türe steht, kann sie gerade so gut in die Wohnung raus, nur rasch einen Blick in den Spiegel und dann den Kind schauen. Der Bäuli schlaft, sein Bärli unter dem Gesicht. Sorgfältig schiebt sie es auf die Seite, dass er nicht druckt. Der Kleine Pfüdi pfuset schön weiter. Der wird auch müde sein nach allem. Mädchen sind noch wach. Jedes nimmt sie noch in die Arme, gibt ihnen das Gute-Nacht-Küssli und sagt mit ihnen das Gebetli. Darauf geht sie zu den Buben. Der Hans, ihren Ältest, ist der vernünftig, immer sachlich, immer neutral. Er fühlt sich bald als Mann und hat's nicht mehr gern, wenn sie ihn umarmt. Und so legt sie ihm bloß die Hand auf den Arm mit den Worten: Es tut mir leid, dass ich mich nicht habe können beherrschen, dass ich euch das Essen verdorben habe. Ich weiss ja schon, dass ihr Buben und Kinder auch schwer habt und euch so gut schickt ins Zügle. Der Hans brummelt nur etwas wie: Nicht so bös, in seiner jetzt trockenen Art. Der Martin ist ganz anders. Er zeigt seine Sensibilität. Er braucht noch Mutters Umarmung und einen Gute-Nacht-Kuss. Gross zum Schwätzen aufgelegt ist niemand. Und wo Lydia das Gefühl hat, sie hätte können einrenken, was halt möglich ist, betet sie auch mit den Buben zusammen. Sie läuft noch durch die Wohnung, liest noch da und dort zusammen, was rumliegt, aber gross aufräumen mag sie nicht mehr. Kurt und Wonna sind offenbar im Büro und zum dort hineingehen hat sie keine Lust. So geht sie ins Bett und nach dem strengen Tag geht's nicht einmal sehr lang, bis sich ihre Gedanken verwirren, ein paar Bilder vorbeihuschen und sie von nichts mehr weiss. Es geht ein paar Monate, bis sich auch in Pospelsdorf einen ruhigeren Alltag einpendelt. Der Kurt schaut für eine Möglichkeit, dass Lydia im lutheranischen Gottesdienst könne Orgel spielen, wenn sie es können und möchte, richten. Am Tag, wo alle Kinder versorgt sind, geht Lydia Noten posten. Sie sucht für den Gottesdienst etwas Neues und schneuket in der riesigen Auswahl vom Musikhaus. Weil sie sich Zeit nehmen will, schaut sie auch bei der Kammermusik um und studiert das Trio von Bartok, wo neu ist für sie. Nach einer Weile wird sie von einer eher festen, blonden Frau in einfacher, nicht uneleganter Kleidung mit östlichem Akzent angesprochen, ob sie im Sinn hätte, das Trio zu spielen. Leider sei sie in keiner Formation. Was sie dann spiele? Sie, die Frau, die sie angeregt hat, suche nämlich jemanden für einen Flügel. Zusammen mit dem Cellist werden sie nämlich verweist, weil ihre Pianistin in die USA auswandere, deren ihrer Familie sei es eben nicht mehr gehör in dem Reich, wie übrigens viele Juden. Interessiert wird Lydia schon. Man geht zusammen in einen Kaffee und schwätzen und findet sich sympathisch. Namentlich hat man ähnliche Vorstellungen über ein mögliches Programm. Allerdings müsste der Cellist einverstanden sein. Drosina Jeschek, so heisst die Violinistin, müsste ihn selbstverständlich zuerst fragen. Der Jonas Luxemburg hat selber eine jüdische Grossmutter, er fühle sich aber sicher. Man tauscht die Adressen und Telefon aus und will auf jeden Fall Bescheid geben. Schon fast vergessen ist die Begegnung im Musikhaus. Da ist unerwartet Drosina am Telefon und schlägt drei Termine vor, wo es ihren und dem Herrn Luxemburg möglich wäre, um sich einmal kennenzulernen ob wir zueinander passe. Für die Lydia ist es Ring, etwas abzumachen, und so trifft man sich in der Wohnung Jeschek. Ein Bäuli muss die Mutter noch erklären, dass sie fortgeht, geht spielen, und dass der Vater und die Tante, die nah ja rumsägen. Er soll jetzt zeigen, dass er auch schon in die richtige Schule ging, ein grosser, wo jetzt einen Abend ohne Mami tapfer können überstehen. Mit den beiden Mädchen muss sie noch wegen den Aufgaben schauen und hören, was eins jemand noch dringend erzählen muss. Johannes und Martin sind an den Hausaufgaben und einen Weg selbstständig. Die Lydia geht ihnen bloss rasch Adieu sagen. So nimmt sie die Mappe mit den Noten, legt den Mantel an und wo sie die Haustüre von aussen zugehen lässt, kann sie sich endlich freuen auf den Trio-Abend. Mit der Rosina, der Gigeri und dem Jonas, dem Cellist, probet man dem Schubert sein Opus 100. Im kargen Licht von der Strassenlaterne vorbei an den Rokoko-Fassaden und am Haus, wo einmal der Lucchini gewohnt hat, kommt sie an den Eingang, wo Jeschek angeschrieben ist und läutet. An der Wohnungstüre steht gross und blond die Hausherrin und aus dem Musikzimmer hört man schon, wie das Cello gestimmt wird. Im Anfang ist eine gespässige Stimmung. Niemand traut mehr als höfliche Formeln zu sagen. Dabei spürt man eine Spannung, ein Gewunder, wer es anders sagt, ob man ihm trauen könne. Der Jonas Luxemburger weist sich als feinsinniger Musiker, einer, der gern redet und Lydia zuerst mit seinen Theorien befremdet, mit der Zeit dann aber fast begeistert. Jetzt erzählt er von einem Bekannten, einem studierten Wirtschaftswissenschaftler, der sei voller Lob für den Hjalmar von Schacht. Der Schacht hat im Kind seine Ideen begriffen und dank ihm mache die deutsche Wirtschaft gewaltig für sie. Dabei wirft der Cellist nur so mit Begriff um sich wie Bruttoinlandprodukt, Exportbilanz und sonst noch Wörter, wo der Lydia nichts sagt. Wo das klar wird, meint er versteht leider die Zusammenhänge auch nicht und redet darauf von geheimer Rüstung, wo wahrscheinlich viel mehr zum Wirtschaftsaufschwung beiträgt als alle Theorien. Da kann Lydia jetzt sagen, von den Rüstungen hätte sie ihren Mann auch schon gehört sagen. Der wundere sich, dass Grossbritannien und Frankreich da bloß nur zuschauen. Wo ihr Mann dann stehen, will der Cellist wissen. Wo Lydia sagt, als Schweizer können wir nicht wählen zu Deutschland. Einen Weg, sei er im Oktober der SPD beitreten. Da ist Eis definitiv gebrochen. Man redet über Musik, die Rosina legt Noten vom Heidentrio her und man probiert ab Blatt, wie das es zusammen könne geigen. Jedenfalls sagt man sich du, wo die Lydia sich für auf den Heimweg verabschiedet. So viel vom Kapitel 4. Mit dem Kapitel 5, Scheidung, geht's später weiter.